Wir vermissen Ashley Barty jetzt schon.
Ja, und wir betrachten die Baustellen des Hansi Flick im WM-Jahr.
Wir lassen uns vom Maccabi-Deutschland-Präsidenten die Bedeutung des Länderspiels gegen Israel einschätzen.
Und wir wittern Doppelmoral in der Formel-1-Führung.
Und wir sagen guten Morgen. Hier ist Stand jetzt, wie immer unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Es gibt wenige Sportler und Sportlerinnen, die den passenden Moment für ein Karriereende finden.
Ja, aber Ashley Barty ist eine, die das jetzt geschafft hat. Der australische Tennisstar hat jetzt völlig überraschend das Karriereende verkündet. Knapp 7 Wochen nach ihrem größten Triumph beim Heimspiel in Melbourne.
Ja, damals ein krachender Passierschlag vorbei an Danielle Collins. Ein Jubelschrei, der wirklich aus tiefster Seele kam und natürlich die Rod Laver Arena dann zum Bersten brachte. Da toste es richtig eine Lokalmatadorin, die Australian Open gewinnt. Also eine bessere Schlussszene einer großen Karriere kann es eigentlich auch einfach gar nicht geben.
Naja, und das war gerade auch für das Tennisjahr und für vor Ort, es war genau das richtige Ereignis zur richtigen Zeit. Obwohl sie ja eigentlich noch gar nicht hätte aufhören müssen, denn sie hat ja, sie ist erst 25 Jahre, also da wäre sicherlich noch eine ganze Menge gegangen bei ihr. Sie hätte ihren Ruhm und auch ihr Bankkonto noch deutlich auffüllen können, denn sportlich, also können ihr wenige das Wasser reichen.
Ja, aber um Ruhm und Geld, da ist es Ashley Barty nie wirklich gegangen. Neben ihrer sportlichen Klasse, da ist sie ja vor allem auch für Bodenständigkeit immer bekannt gewesen. Erfolg für sie, nee, das war nicht alles im Leben. Eine Tennismaschine, die jetzt einfach nur Pokale einheimsen wollte um jeden Preis, das war sie nie, das wollte sie nie sein.
Ja, und das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Figur dann auch in diesem Welttennis und auch in dieser großen Maschinerie, in diesem Geschäft. Schon früh in ihrer Karriere hat sie mal wegen des großen Druckes eine Pause eingelegt. 2020 hat sie als Titelverteidigerin auf die French Open verzichtet. Sie hatte gesundheitliche Bedenken wegen der Corona-Pandemie.
Genau, und jetzt verlässt sie eben die Tennisszene. Eine richtige Persönlichkeit geht da und deshalb wird sie fehlen, eben mehr als nur sportlich.
Stand jetzt.
Aktuell.
Bei uns bleibt's aber sportlich. Am Samstag, da startet dann nämlich das Fußball-Länderspiel-Sportjahr mit dem Höhepunkt WM natürlich für die deutsche Mannschaft als großes Ziel. Und auf dem Weg dahin zum Ziel, eben Weltmeister zu werden, Winterweltmeister, ja, da hat der Hansi Flick noch ein paar Baustellen zu bearbeiten.
Naja, ich finde es ja als Polier auf diesem Bau, finde ich es ja bemerkenswert, dass er das Ziel Weltmeisterschaft ganz klar ausgibt nach all dem, was jetzt eigentlich in der Vergangenheit so war. Aber gut, das gehört eben auch dazu. Aber wie groß diese Baustellen bei ihm als Bauleiter sind, darüber sollen die Kicks gegen Israel und 3 Tage später dann gegen die Niederlande Aufschluss geben. Aber Malte, was denkst du, wo drückt Stand jetzt denn noch der Schuh?
Also fangen wir mal hinten an. Niklas Süle und Antonio Rüdiger sind ja bei Flick eigentlich fest hinten in der Defensive gesetzt. Aber ja, im Prinzip sind die beiden ja keine richtigen Abwehrchefs. Die sind ja eigentlich für einen richtigen Abwehrchef, wie man ihn sich so vorstellt, eigentlich ein bisschen leise. Das sind keine großen Wortführer und aktuell ist Süle ja auch noch verletzt. Also da ist natürlich noch ein bisschen was an Fragezeichen da, auch auf den Defensivpositionen außen. Auch da sind noch Fragezeichen da. Robin Gosens, Jonas Hofmann, die haben da aktuell zwar die Nase vorn, aber die sind auch nicht mit dabei und es drängen sich ja so richtig aktuell keine Backups auf. Flick muss jetzt daher sich welche suchen, muss ein bisschen Alternativen testen, auch gerne mal ein bisschen umbauen. Christian Günther, David Raum, die dürfen links sich mal versuchen, Benjamin Henrichs und Thilo Kehrer rechts.
Na, du hast jetzt ja gerade vom Defensiv-Backup auch gesprochen, aber das Thema Sechser-Backup ist ja natürlich auch weiterhin eines. Aktuell interessant, denn zumindest gegen Israel fehlt in der Schaltzentrale eigentlich ein gesetztes Duo von Joshua Kimmich und Leon Goretzka komplett.
Genau, Flick fahndet ja schon seit längerem nach einem Backup für den Defensiveren der beiden, also für Joshua Kimmich. Wir haben ja schon drüber gesprochen hier auch Anfang dieser Woche. Und Maximilian Arnold und Mahmoud Dahoud, die hat er ja auch schon angetestet. Aber jetzt dürfen noch mal ein paar andere vorspielen. Julian Weigel, der darf zurückkommen nach 5 Jahren, also sich wieder beweisen auf der 6. Und dann Neuling, Anton Stach und auch Florian Neuhaus, auch der ist zum Vorspielen mit dabei. Mal gucken, wie die sich dann schlagen werden. Zumindest gegen Israel kann man ja davon ausgehen, dass sie ran dürfen. Und übrigens auch Jamal Musiala, der ja in München schon den Goretzka-Vertreter gibt und daneben Kimmich spielt, den hat Flick auch natürlich noch im Visier. Und dem gefällt ihm vor allem, dass er eben im Zweikampf ziemlich clever ist.
Naja, und Flick braucht natürlich auch noch einen klassischen Mittelstürmer. Timo Werner seit Monaten außer Form. Ich erinnere mich nicht, wann die letzte Form da war, aber gut, er nimmt ihn trotzdem.
Länger her, aber so viele gibt's ja auch nicht auf der Position. Deshalb plant Flick wahrscheinlich dann erstmal mit einer falschen Neun. Hat sich ja bei Thomas Tuchel in Chelsea schon erkundigt, wie sich denn Kai Havertz so als Spitze schlägt. Und ja, das könnte natürlich durchaus funktionieren. Das kann klappen mit Havertz. Ansonsten andere Alternativen aktuell eben auch nicht so wirklich vorhanden. Serge Gnabry, der hat unter Löw ja schon mal Spitze gespielt. Karim Adeyemi, beide sind momentan krank bzw. verletzt. Und Kevin Volland, den hat Flick jetzt erstmal überhaupt nicht nominiert. Mal gucken, was sich vielleicht bei Lukas Metscher noch ergibt. Der hat auf jeden Fall die Chance, sich zu empfehlen. Und so ganz runter vom Radar ist ja auch U21-Kapitän Jonathan Burkhardt noch nicht. Der wurde aktuell nicht nominiert, aber Flick weiß, dass er ihn zumindest in der Hinterhand noch hätte.
Ja, ja, also den brauche ich jetzt aber auch mal. Also der soll den jetzt mal schön nicht nach Sinsheim schicken. Ja, ich mache mich jetzt in wenigen Minuten dann auf den Weg in Richtung Aachen. Da spielt ja die U21 morgen gegen Lettland und da brauchen wir dort Jonathan Burkhardt, ja. Also ich meine, das ist der Top-Torschütze, erfahrenster Spieler. Da sind so viele jetzt ausgefallen, den will ich da sehen. So, so viel dazu. Also soweit zum Personal. Aber wie sieht's denn in Sachen Spielidee aus? Wie ist es da Stand jetzt?
Ja, Flicks Ansatz ist ja modern und anspruchsvoll zugleich. Also hohe Aktivität fordert er ja auf jeder Position, zu jedem Zeitpunkt. Also sehr viel Tempo und sehr viel Kraft wird da aufgewendet. Hochstehen, den Gegner die ganze Zeit über stressen. Das hat jetzt ja in den ersten Länderspielen unter Flick schon wirklich gut geklappt. Aber jetzt, um mal im Supermarkt-Jargon irgendwie da reinzufallen, die Gegner bisher waren ja auch eher Bückware. Die höheren Regale kommen ja jetzt erst vor allem, ja, es ist gemein, aber jetzt kommen die Niederlande. Das ist natürlich schon anderes Kaliber und wenn dann die Nations League ansteht, Italien, England, also da wird dann erst richtig zu sehen sein, wie denn die Spieler auch das, was Flick da predigt, verinnerlicht haben werden.
Top und Flop.
Bückware. Ich finde, die Niederlande sind auch Bückware, aber halt anders. Naja, gut. Kommen wir mal zum Top des Tages. Es ist Rodel-Olympiasieger Felix Loch, denn der hat sich persönlich auf Hilfsmission begeben und für Athletes for Ukraine Hilfsgüter an die Grenze des Kriegsgebiets gebracht und 47 Geflüchtete mit dem Tross mit nach Deutschland genommen. Also da muss man sagen, Hut ab vor so viel Zivilcourage. Er war sichtlich gezeichnet. Er hat gesagt, sowas hätte er noch niemals gesehen. Und das ist jetzt tief in ihm verwurzelt, dieser Schock, den er dort erlebt hat. Aber er hat's gemacht und davor ziehen wir unseren Hut.
Und unseren Hut ziehen wir nicht vor dem Flop des Tages, nämlich vor Jewgeni Pluschenko. Das war mal vielleicht so der letzte große Superstar des Eiskunstlaufs, ist aber mittlerweile nur noch ein peinlicher Putin-Propagandist. Geradezu unterwürfig huldigt er ja seinem Diktator derzeit, zum Beispiel bei der großen Propagandashow der russischen Sportler im Moskauer Luzhniki-Sportpark in der letzten Woche. Und Pluschenko hat jetzt sogar angekündigt, eine baldige Eiskunstlauf-Schuh-Tournee durch die beiden Volksrepubliken im Donbass zu organisieren. Zu Ehren quasi von Putin, um Gottes Willen.
Stand jetzt aktuell.
Arlo Meyer, so heißt der Präsident von Maccabi Deutschland. Das ist der jüdische Turn- und Sportverein in Deutschland und der hat sich beim Sportinformationsdienst vor dem Länderspiel Israels am Samstag in Sinsheim gegen die deutsche Nationalmannschaft zur großen Bedeutung dieser Partie geäußert.
Ja, in erster Linie mal Freude. Es ist was ganz Spezielles. Natürlich in erster Linie für eine israelische Nationalmannschaft, sich mit den Deutschen messen lassen zu können. Aber auch eine besondere Beziehung, die Deutschland und Israel eben hat, aufgrund ihrer Vergangenheit.
Ist es für Arlo und Meyer denn gerade in diesen Zeiten besonders wichtig, so ein Zeichen zu setzen?
Eben nicht nur gerade in diesen Zeiten ist es wichtig. Es ist immer wichtig, solche Zeichen zu setzen, insbesondere für Deutschland. Insbesondere mit dem Staat Israel ist es für uns wichtig, solche Zeichen zu setzen, um mit dem Sport noch viel mehr zu übertragen, als nur den Sport, nur die sportliche Ertüchtigung eines jeden Einzelnen. Das ist ganz wichtig, dass wir lernen, mithilfe des Sportes demokratische Werte vermitteln zu können. Und das schaffen wir mit dem Sport so einfach wie nirgendwo anders. Vor allem bei der Hauptzielgruppe unserer Jugendlichen. Das müssen wir nutzen, positiv nutzen.
Was macht den Sport denn dafür aus seiner Sicht so besonders geeignet, wurde Meyer weitergefragt.
Der Sport löst Emotionen, er verbindet uns, bringt uns automatisch in unserer Freizeit zusammen, unterschiedlichste Hautfarben, Nationalitäten, Religionszugehörigkeiten spielen zusammen. Das spielt auch keine Rolle und das sehen wir auch an unseren Nationalmannschaften und Bundesliga-Teams, aber auch allen Amateurclubs. Und das wollen wir auch wirklich vorleben. Nicht nur die 90 Minuten auf dem Platz, nicht nur im Training zusammen, sondern auch gesellschaftlich sind wir zusammen und wir lassen uns eben nicht spalten. Und das sind die Messages, die beim Sport übertragen werden müssen, auch in die Zivilgesellschaft hinein.
Zusammenhalt, das sei ganz entscheidend dabei, sagt Meyer.
Wir wissen und sehen, wie stark Verbündete eben heute gebraucht werden. Nur gemeinsam ist man stark. Das erklären wir als Eltern unseren Kindern, wenn wir mehrere haben. Das erklären wir unserer Mannschaft, wenn sie als Mannschaft auftritt. Deswegen sind wir Trainer von Mannschaftssport, weil wir nur so gut sind wie das schwächste Glied in unserer Mannschaft. Und so ist es auch mit Ländern. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen unsere demokratische Werteordnung wirklich verteidigen. Es ist kein Automatismus.
Und deshalb hat Maccabi zusammen mit der ausrichtenden TSG Hoffenheim das Rahmenprogramm in Sinsheim organisiert.
Und werden dort auch nicht nur mit unserer Mannschaft, sondern wir haben 3 Fanbusse aus ganz Deutschland organisiert und werden dort mindestens 150, die mit den Bussen anreisen und weitere 150, die privat zu diesem Spiel anreisen, um ein Stück weit Stimmung zu sorgen.
Und gemeinsam wollen dann alle Fans vor dem Hintergrund der russischen Invasion in der Ukraine eine Friedensbotschaft aussenden. Das alleine, das reicht Meyer aber noch nicht.
Generell ist Give Peace a Chance ein gutes Zeichen, aber die Symbolik muss auch untermalen und unterfüttert werden mit Werten, mit auch wirklich nicht nur Worten, sondern auch mit Taten gestärkt und gelebt werden. Das ist das Wichtige.
Wichtige und richtige Worte, gerade in diesen Zeiten. Alon Meyer war das, der Präsident von Maccabi Deutschland im Interview mit dem SID.
Heute in der Sportgeschichte.
Jetzt kommen wir zu einem Mann, den Hansi Flick wahrscheinlich gerne momentan hätte. Wir haben eben über Stürmer gesprochen. Vor 21 Jahren, da feierte eine mittlerweile Stürmerlegende ihr Debüt damals in der deutschen Nationalmannschaft.
Ein damals junger Mann, 22 Jahre, der 3 Jahre zuvor noch in der Bezirksliga Westfalen für die SG Blaubach-Diedelkopf gekickt hat und dann für Kaiserslautern auflief.
Und später dann ja auch noch für Bayern, für Werder, für Lazio. Also der hat eine richtige Karriere hingelegt. Miroslav Klose, der kam nämlich damals vor 21 Jahren in der 72. Minute des WM-Quali-Spiels gegen Albanien ins Spiel. Für Olivier Neuville kam der damals. Sah dann zunächst erstmal gelb für eine angebliche Schwalbe.
Ja, aber so sollte sein Debüt am Ende nicht in Erinnerung bleiben. Denn Klose machte dann auch sportlich von sich reden, nicht nur durch die Schwalbe. Er köpfte am Ende nämlich den 2:1 Siegtreffer und zeigte dann seinen ersten Salto im Nationaltrikot.
Und es sollten dann weitere 70 in seiner Karriere folgen, allein natürlich nur im Nationaltrikot. 71 Tore hat er nämlich da geschossen in 137 Länderspielen und 71 Tore, das sind 2 mehr als der legendäre Gerd Müller. Und 16 dieser 71 Tore, die schoss Klose allein bei WM-Turnieren. Und das hat in dem Maße keiner Stand jetzt geschafft.
Also Klose war deutscher Meister, er war italienischer Pokalsieger, er war Fußballer des Jahres, er war Torschützenkönig der Bundesliga, ja, er ist Weltmeister und alles begann so richtig heute, vor 21 Jahren.
Stand jetzt aktuell.
Die Formel 1 sagt ihr Rennen in Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine ab, aber in Saudi-Arabien darf am Wochenende gefahren werden, obwohl der Ruf dieses Landes wegen der prekären Menschenrechtslage ja ebenfalls ziemlich ramponiert ist.
Ja, 71 Hinrichtungen an nur einem Tag, also das sind Zahlen, die zuletzt aus Saudi-Arabien vermeldet wurden. Dazu kommt ja noch Unterdrückung von Dissidenten, Menschenrechtsaktivisten und Geistlichen. Das ist da ebenso an der Tagesordnung wie Diskriminierung von Homosexualität oder auch Religionsfreiheit und Gleichberechtigung. Das sind Dinge, die laut Menschenrechtsorganisationen in dem Land stark gefährdet bis überhaupt nicht vorhanden sind.
Alarmierend findet das Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali aber trotzdem keinen Grund, das Rennen abzusagen.
Nur neun. Dominicali nutzt stattdessen diese Argumentation, die ja gerne von Sportmanagern eingenommen wird in ähnlichen Situationen. Die Formel 1 helfe schließlich dabei, diesem Thema einen anderen Stellenwert in die Nachrichten zu geben. Die Missstände könnten so in ein intensives Rampenlicht gestellt werden.
Das sagt Dominicali. Saudi-Arabien verspricht sich allerdings genau das Gegenteil. Human Rights Watch weist darauf hin, dass Länder wie Saudi-Arabien solche internationalen Großveranstaltungen gerade dazu nutzen, eben von seiner weit verbreiteten Menschenrechtsverletzung abzulenken.
Ja, Sportswashing heißt sowas. Durch den Sport soll das Image international aufpoliert werden und natürlich auch die Wirtschaft des Landes, ja, letztlich vom Öl unabhängiger gemacht werden. Man will von Seiten Saudi-Arabiens möglichst viele ausländische Investoren und natürlich auch Touristen anlocken.
Ja, das ist ein ziemlich teures, aber auch ziemlich durchschaubares Manöver, oder? Warum spielen da eigentlich alle mit? Warum wird da nicht mal wie im Fall Russlands durchgegriffen? Ist das nicht irgendwo auch eine ziemliche Doppelmoral?
Das ist eine gute Frage. Und diese Frage stellten sich übrigens auch kürzlich 90 Abgeordnete des Europaparlaments. Die haben die Frage an Mohammed Ben Sulaymiem gestellt. Das ist der Präsident des Weltverbandes FIA. Und diese Abgeordneten, die haben der FIA und auch der Formel 1 vorgeworfen, eben dieses Sportswashing aktiv zu fördern und genau das, was du sagst, eben zu tun, eben bei Russland und im Vergleich eine starke Doppelmoral einfach an den Tag zu legen. Und die Abgeordneten fordern, dass nicht nur im Fall Russlands eben, sondern auch bei anderen, Zitat, blutigen Geschäften einfach mal hart durchgegriffen wird und denen dann ein Ende gesetzt wird. Aber es ist aus meiner Sicht sehr, sehr schwer vorstellbar, dass sich Dominicali darauf einlassen wird.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Heute Abend heißt es Stolpergefahr für Europameister Italien. Die Europa-Playoffs für die WM 2022 in Katar starten. Die Halbfinals stehen auf dem Programm und auf Italien, da wartet Außenseiter Nordmazedonien.
Naja, die können bissig sein. Das weiß die deutsche Nationalmannschaft aus eigener Erfahrung nur zu gut. Aber Italien ist natürlich trotzdem Favorit. Ne? Enger wird's wohl auch für Portugal und Cristiano Ronaldo.
Ja, die treffen auf die Türkei mit Stefan Kunz. Also das wird auch ein spannendes Duell dann heute Abend. Außerdem gibt's ab 20:45 ja noch die Duelle Wales gegen Österreich und Schweden gegen Tschechien.
Ja, aber wer keinen Bock auf Fußball hat, ne, was man durchaus ja verstehen könnte, wenn man normalerweise lieber gerne Hallenhalmer guckt, dann kann man zum Beispiel auch rüberschwenken zum Eiskunstlaufen. Ab 18.30 Uhr gibt's bei der Weltmeisterschaft in Montpellier die Paarlaufkühe und das ist ja immer ein Schmankerl.
Was sonst noch so passiert und was sonst noch sich ereignet und welche Ergebnisse zu vermelden sind, das hört ihr natürlich beim Sportradio Deutschland. Die halten euch über alles aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ja, und wir sind morgen früh 7.07 Uhr wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Genau, und wir haben für euch da Sport für die Ohren rund um die Uhr. Einfach mal durchklicken. Ihr findet bestimmt einen interessanten Podcast, der euch durch den Tag bringt, bis wir uns dann morgen wieder hören. 7.07 Uhr, Andreas hat's gesagt. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Malte, so dreist muss man mal sein, ne? Trotz der politisch brisanten Lage und dem damit verbundenen russischen Ausschlüssen von sämtlichen Turnieren auf Länder- und Vereinsebene will sich Russland als Austragungsort für die EM 2028 und 2032 bewerben. Entsprechende Unterlagen wurden heute fristgerecht eingereicht. Das bestätigte Verbandschef Alexander Djukovic der Nachrichtenagentur TASS. Ey, man, die spinnen doch, oder?
Man kann es ja mal versuchen.
Also sind die total bescheuert.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.